Jesus hat mächtige Zeichen und Wunder getan. Er hat die Kranken geheilt, er hat Besessene befreit, er hat den Sturm gestillt. Und jetzt kommt Jesus in seine Vaterstadt, nach Nazareth. Und ich glaube, er will dieselben Dinge auch dort tun. Wir lesen, er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm. Und wir lesen weiter im Vers 2, und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich über ihn. Oder sie nahmen Anstoß an ihm. Nazareth war eine Kleinstadt. Kleiner noch als Grünstadt. Und die Menschen, die kannten einander. Die Leute kannten Jesus. Jesus ist aufgewachsen dort, gemeinsam mit seinen Eltern und mit seinen vier Brüdern, von denen wir hier lesen, und seinen Schwestern. Seht ihr, die kannten ihn alle so gut, dass sie sogar seine Familie mit Namen kannten. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Leute dort waren, die als Kinder gespielt haben mit Jesus oder deren Kinder mit Jesus gespielt haben. Waren Leute dort, die gesagt haben, ja, ja, ist der Zimmermann, hat er nicht ein Joch geschnitzt für unsere Rinder? Steht vielleicht nicht ein Tisch, den er gemacht hat, bei uns daheim? Als Jesus Nazareth verlassen hat, war er Zimmermann. Und jetzt kommt er wieder nach Nazareth und er ist ein Rabbi. Und er kommt mit seinen Jüngern. Und ich bin sicher, die Leute haben gehört vorher schon von diesen Konflikten, die Jesus hatte mit den religiösen Leitern, mit den Theologen aus Jerusalem. Und die erste Reaktion in seiner Heimatstadt über diesen Zimmermann, der fortging, um Messias zu spielen und um sich mit den Theologen anzulegen, ich glaube, die erste Reaktion in seiner Heimatstadt war, der ist durchgeknallt. In Kapitel 3, wo seine Familie von Nazareth nach Kapernaum kam, um Jesus zu retten. Da haben wir ihre Meinung gesehen. Seine eigene Familie hat geglaubt, er ist durchgeknallt. Jetzt hat er den Verstand verloren. Und ich bin mir sicher, dass das die Einstellung seiner Heimatstadt widergespiegelt hat. Wahrscheinlich sind Leute zu Maria gekommen und zu Jakobus und zu Josef, zu seiner Familie und haben gesagt, hey, Beileid, ich habe gehört, was mit eurem ältesten Sohn oder mit eurem älteren Bruder passiert ist, dass er jetzt den Verstand verloren hat. Hey, das tut mir leid. Stellt euch das vor. Stellt euch vor, der Markus wird sein Geschäft verkaufen, wird erstmal 40 Tage lang in den Pfälzerwald gehen und fasten, ein paar Kilos verlieren dort. Und dann würde er zurückkommen und er würde nach Ludwigshafen gehen und dort Straßenprediger werden. Und er würde sich von den Pennern und den Huren einladen lassen auf den Döner, mit denen rumhängen. Und da wären ein paar Jünger, die würden ihm nachfolgen und würden ihn Hochwürden nennen. Und dann hören wir, dass er anfängt zu streiten mit den Theologieprofessoren aus Mannheim. Und man hört so ganz seltsame Dinge, dass Markus für Leute betet und die Leute werden geheilt. Was würden die Leute hier in Grünstadt sagen? Ist er nicht der Plattenkohl? Ist der nicht der Fliesenlegermeister? Und wohnen nicht seine Eltern mit dem Fritz und der Erna und sein Bruder mitten unter uns? Gerhard, Ilse, was ist los mit eurem Jungen? Ist er durchgeknallt? Hat er den Verstand verloren? Hey, das tut mir leid zu hören. Und wahrscheinlich hat Markus solche Dinge gehört, nur weil er Christ geworden ist. Und weil sich seine Prioritäten, seine Wertmaßstäbe, seine Moralvorstellungen, sein Verhalten verändert hat. Ich weiß, von mir haben die Leute das gedacht, als ich von einem Namenschristen zu einem echten Jünger Jesu geworden bin. Gab es Leute, die gesagt haben, jetzt ist er durchgeknallt. Und noch viel mehr, als ich Prediger geworden bin. Jesus hatte hier einen Ruf von einem Durchgeknallten. Also fühlt euch nicht schlecht, wenn euch die Leute manchmal so schräg anschauen, weil ihr Jesus nachfolgt. Jesus hat gesagt, ein Diener ist nicht größer als ein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Das sollte uns nicht überraschen. Leute haben gedacht, oh, jetzt hat Jesus den Verstand verloren. Aber sie haben auch gehört von all diesen Wundern. Das ist nicht irgendwo draußen passiert, sondern das ist in ihrer Gegend passiert. Ich meine, Galiläa. Leute haben das mitgekriegt, dass er Leute geheilt hat, dass Besessene befreit wurden, dass Menschen heil wurden, die von Geburt an verkrüppelt waren. Von dieser Autorität, von dieser Macht. Leute haben das gehört. Also, Jesus war ein Durchgeknallter mit ungeheurer Macht. War ein durchgeknallter Wunderheiler. Und dann kam er zu ihnen, kam in ihre Synagoge und er lehrte sie mit einer übernatürlichen Weisheit, mit einer göttlichen Autorität, mit tiefem geistigem Verständnis. Und viele, die zuhörten, heißt es hier, erstaunten und sagten, woher hat er das? Woher hat er das? Dieser Jesus, der war nicht auf der Uni, der hat nicht Theologie studiert, der war nicht mal irgendwo bei einem Rabbi in Lehre und hat von ihm gelernt. Woher hat er das? Dieser Jesus, dieser Handwerker, dieser Zimmermann, dieser einfache Mann, woher hat er das? Und wie kann ein Mensch solche Wunder tun? Woher hat er das? Seht im Vers 2, die Leute haben erkannt, dass ihm das gegeben worden ist. Kein Mensch kann solche Werke tun. Woher hat er das? Wer hat ihm das gegeben? Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es gibt nur zwei Quellen für übernatürliche Weisheit und übernatürliche Macht. Es kann entweder von Gott sein oder vom Teufel und den Dämonen. Es scheint mir so, dass die Leute in Nazareth eher geneigt waren, Jesu Wirken dem Teufel zuzuschreiben, wie die Schriftgelehrten aus Jerusalem in Kapitel 3 als Gott. Jesus. Ach, Jesus kann kein Werkzeug Gottes sein. Der ist einer von uns. Und ist er nicht der Sohn der Maria? Und es war wahrscheinlich abwertend gemeint. Normalerweise wurden die Jungs damals als der Sohn ihres Vaters bezeichnet. Selbst wenn der Vater schon gestorben war, was wahrscheinlich hier bei Jesus der Fall war, weil Josef nicht erwähnt wird. Jesus soll von Gott gebraucht werden? Hey, ist einer von uns? Ist er nicht der Sohn der Maria? Ein bisschen zweifelhafte Herkunft, wir sind gar nicht sicher, woher sein Vater ist. Jesus, dieser Hurensohn, er soll Gottes Werkzeug sein. Er soll der Messias sein. Er soll besser sein, höher sein als wir. Nee, das kann nicht sein. Und sie nahmen Anstoß an ihm. Sie lehnten ihn ab. Und das ist ein Fehler, den auch wir machen können. Jesus ist hier. Und Jesus will uns dienen. Und wisst ihr was? Er tut es oft durch unsere Geschwister. Und da können wir diese stolze Einstellung haben. Wieso sollte er Gottes Wort für mich haben? Wieso sollte sie in mein Leben sprechen dürfen. Ja, wenn der Billy Graham oder zumindest der Pastor mit mir beten würde, dann würde Gott mich erhören. Dann wird Gott mich vielleicht hören, aber er oder sie, die kenne ich, was kann die schon für mich tun? Wenn der große Prediger von auswärts kommen wird, dann wird Gott wirken. Aber Gott ihn gebrauchen? Na, nee, wir kennen ihn. Oh nee, heute predigt er. Da kann ich gleich weiter schlafen. Der hat nicht Theologie studiert. Der war nicht mal auf der Bibelschule. Was kann mir der schon sagen? Ganz sicher kann Gott ihn nicht gebrauchen. Oder wir können manchmal so denken. Und das Traurige ist, weil wir diese Einstellung haben, versäumen wir Gottes Wirken in unserem Leben. Weil wir seine Werkzeuge ablehnen. Die Wahrheit ist, wir können von jedem was lernen. Gott kann jeden von uns gebrauchen im Leben des anderen. Erinnert euch, im 1. Korinther, Kapitel 1, da sagt uns der Paulus, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Also wir sollten voll Erwartung sein, wenn wir hier zusammenkommen, um einander zu dienen. Es sind genug Qualifizierte hier. Es sind genug Törichte, wir sind genug Schwache. Gott sagt, klasse, die will ich hier brauchen. Also können wir mit Erwartung zusammenkommen. Die Leute hier nahmen Anstoß an Jesus, nicht weil er ihnen so unbekannt war, sondern weil er angeblich so vertraut war. Weil sie gedacht haben, ich kenne ihn so gut. Und Jesus sprach im Vers 4 zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus, seiner Familie. Wir kennen das. Familie ist oft der schwierigste Ort, Zeugnis zu geben. Schwierigste Ort, geistlichen Input weiterzugeben. Weil die uns so gut kennen. Mit unseren Stärken, aber auch unsere Schwächen, unsere Fehler. Mama, Papa, Schatz, ich habe mich jetzt bekehrt. Ich habe Jesus mein Leben gegeben. Mama, Papa, Schatz, Gott hat mir ein Vers für dich aufs Herz gelegt. Schau, was Gott in der Bibel sagt. Ja, klar, sicher. Was denkst denn du, wer du bist? Denkst du bist besser als wir? Kommt selbst in christlichen Familien vor. Ich weiß nicht bei uns, das ist jetzt rein hypothetisch. Aber es gibt Männer, die wollen nicht mit ihren Frauen beten. Und es gibt Frauen, die wollen nicht von ihren Männern empfangen. Und umgekehrt. Weil sie so vertraut sind miteinander. Weil sie nicht wirklich glauben, dass der Herr den Partner gebrauchen kann. In ihrem Leben. Und das ist stolz. Und wenn ihr diese Einstellung habt, versäumt ihr den Segen, den Gott für euer Leben hat. Wenn du heute so eine Einstellung hast, dann bete, dass Gott dein Herz verändert. Dass du Buße tust und anfängst, diesen Segen zu empfangen, den Gott für dich hat, durch deinen Partner. Es ist kein Zufall, dass ihr zusammen seid. Dein Partner ist ein auserwähltes Werkzeug Gottes in deinem Leben. Und weißt du was, niemand anderer kann diesen Platz einnehmen, wie er oder wie sie. Das ist Gottes Werk in deinem Leben. Also sei nicht dumm. Und lehn diesen Segen nicht ab, den Gott für dich hat und für deine Familie. Vers 5 lesen wir weiter. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Ihr Unglaube. Und ich glaube, das ist hier mehr als nur die Abwesenheit von Glauben. Es ist Unglaube. Es ist eine bewusste Ablehnung von Jesus. Seht ihr auch, dass die, die Jesus geglaubt haben, die, die sich nach ihm ausgestreckt haben, die wurden geheilt. Jesus wollte dieselben Werke dort tun in seiner Vaterstadt, wie in diesen ganzen anderen Städten auch in Galiläa. Die Leute, die sich ausgestreckt haben nach ihm, die ihm vertraut haben, die hat er auch geheilt. Und er, glaube ich, wollte alle heilen. Er hat die anderen Menschen genauso geliebt, wie die, die ihm vertraut haben. Aber für die, die ihn abgelehnt haben, für die konnte er nichts tun. Gott ist ein perfekter Gentleman. Gott wird sich uns nicht aufdrängen. Wenn du sagst, ich will nichts von Jesus wissen, ich glaube nicht, ich mag das nicht, sagt der Herr, okay. Mit einem traurigen Herzen. Aber okay, ich werde mich dir nicht aufdrängen. Jesus ist hier heute Morgen. Und Jesus ist gewillt zu werden. Jesus ist gewillt, dich zu berühren, dich zu heilen, dich zu retten, wenn du noch nicht gerettet bist. Bist du offen dafür? Glaubst du? Oder hast du noch immer so ein hartes, ungläubiges Herz? Gott will wirken in deinem Leben. Aber du kannst durch eine ungläubige, gleichgültige, stolze, selbstgenügsame Haltung das zurückweisen. Wirst du Gott wirken lassen in deinem Leben? Wirst du Gott etwas für dich tun lassen? Das ist eine gute Definition von dem, was wahrer Glaube ist. Gott etwas für dich tun lassen. Dich retten lassen von ihm. Dich heilen lassen, dich führen lassen, dich stärken lassen von ihm. Wirst du Gott etwas für dich tun lassen? Glaube ist nicht nur das intellektuelle für Wahrhalten von irgendwelchen Fakten. So wie zu sagen, ich glaube, dass es in Ägypten Pyramiden gibt. Oder ich glaube, dass es Elektronen gibt im Atom. Das ist ein Glaube der Gemeinde. Auch der Teufel und die Dämonen glauben auf diese Art und Weise an Jesus. Und die sind sicher nicht gerettet. Wahrer Glaube ist ein lebendiger Glaube an einen lebendigen Gott. Ein Glaube, der Gott etwas für sich tun lässt. Das ist wahrer Glaube. Jemand hat mal gesagt, wahrer Glaube ist ein Aspirin-Glaube. Wenn wir sagen, ich glaube an Aspirin, dann spreche ich nicht davon, dass ich an die Existenz von dem Medikament glaube. Sondern wenn ich sage, ich glaube an Aspirin, dann sage ich, ich glaube an die Wirkung von Aspirin. Ich glaube, dass das meine Kopfschmerzen wegnehmen kann. Ich glaube, dass das was bewirken kann in meinem Leben, dass das meinen Tag verändern wird, wenn ich das einnehme im Glauben. Das ist der Glaube, den wir brauchen an Jesus, ein Aspirin-Glaube. Nicht, ich glaube, dass du existierst, sondern ich glaube, dass du mein Leben verändern kannst und verändern willst. Ich glaube, dass du fähig bist, mich zu retten. Und ich lasse mich darauf ein. Jesus, ich lasse dich etwas für mich tun. Lässt du etwas für dich tun von Jesus? Lässt du dich von Jesus retten? Lässt du dein Leben verändern von ihm? Das ist wahrer Glaube. Vertraust du dich ihm an und vertraust du darauf, dass er es kann und dass er es tun wird? Oder bist du noch jemand, der versucht, sich selbst zu retten? Oder versucht, sich aus eigener Kraft zu verändern? Das wird in die Hose gehen. Das funktioniert nicht. Lässt du Jesus was für dich tun? Das ist rettender Glaube. Das ist verändernder Glaube. Und das erfordert Demut. Wahrer Glaube sind nicht äußere Rituale, sondern ist, dass wir uns einlassen auf einen lebendigen Gott und mit ihm leben und auf sein Wirken vertrauen. Und das ist, was der Unterschied macht in unserem Leben und in diesem Tag heute. Wie wirst du leben? Wirst du Jesus vertrauen oder wirst du auf dich selbst vertrauen? geht nicht um äußerliche Religiosität, es geht um eine lebendige Vertrauensbeziehung mit Jesus. Ich glaube, wir alle stehen in dieser Gefahr, auf Äußerlichkeiten zurückzufallen. So auf dieses stolze Selbstvertrauen, auf Selbstgenügsamkeit, dieses Denken, ja, ich schaff's allein. Wir alle stehen in der Gefahr, dass wir uns entfernen von dieser persönlichen Vertrauensbeziehung mit dem lebendigen Gott, wo wir alles von ihm erwarten. Hebräerbrief, Kapitel 3, warnt der Paulus und sagt, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Diese Bewohner von Nazareth hatten ein ungläubiges Herz. Und warum? Weil sie gedacht haben, wir kennen diesen Jesus. Wir sind so vertraut mit ihm. Wir kennen ihn. Dabei haben sie überhaupt nicht gewusst, wer er wirklich ist. Wir haben falsche Annahmen getroffen. Aber wir kennen ihn. Ich weiß schon alles. Lass uns aufpassen, dass wir nicht diese Einstellung haben. Gerade wenn wir schon länger Christ sind. Dass wir uns denken, ich bin jetzt 15 Jahre lang Christ. Ich habe die Bibel schon 20 Mal durchgelesen. Ich kenne das Christsein. Ich habe schon alles erlebt mit Jesus, was es gibt. Christsein ist ein alter Hut. Schon so vertraut alles. Es ist schon so langweilig in gewissen Sinn. Jesus kann nichts mehr für mich tun, sagen wir eigentlich. Ich kenne schon alles. Hey, die Wahrheit ist, du kennst noch fast überhaupt nichts. Selbst wenn du 50 Jahre Christ bist, hast du gerade erst die Oberfläche angekratzt von dem, was Jesus tun will in deinem Leben. Jesus ist unendlich. Und wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, um seine Gnade zu verstehen und um seine Liebe zu ergreifen und das, was wirklich er für uns hat und was er ist und was er in unserem Leben tun wird. Es gibt noch viel mehr, was du nicht erfahren hast. Und Gott liebt dich. Und Gott will noch so viel mehr tun in deinem Leben. Dinge, von denen du nicht mal zu träumen wagst. Lies mal die Apostelgeschichte, hast du schon alles erfahren, was du dort liest. Gott hat mehr für dich. Gott, helf uns, dass wir nicht harte Herzen bekommen, die erwartungslos werden. Gott will wirken in unserem Leben und durch unser Leben. Und es gibt Abenteuer, die auf dich warten, wenn du nur offen bist dafür. Abenteuer im Glauben mit Jesus gemeinsam. So, was wir hier sehen, seht im Vers 7, er ruft die 12 dazu und er fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Jesus sendet seine Jünger jetzt aus als seine Botschafter. Und das hat er auch mit uns getan. Wir sind seine Botschafter in dieser Welt. Dass wir Zeugen sind für ihn, dass wir Licht sind für ihn in dieser Welt, dass wir auf ihn und auf seine Wahrheit hinweisen und sein Heil, was er für uns erkauft hat, dass wir das Evangelium weitersagen, die frohe Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat. Wir dürfen den Menschen 5 Wahrheiten weitersagen. Das erste ist, dass sie Sünder sind. Römer 3, 23. Wir haben alle gesündigt und kommen zu kurz, erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Erstens, wir sind Sünder. Zweitens, als Sünder sind wir auf uns allein gestellt, getrennt von Gott und von dem Leben, was er für uns hat. Jesaja 59, Vers 2, da heißt es, eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und die Beziehung mit Gott ist der Sinn unseres Lebens. Aber Sünde trennt dich von Gott. Sünde verdammt dich zu einem einsamen Leben ohne Gott. Gott wird Sünde richten. Er ist heilig, er kann nicht mit Sünde Gemeinschaft haben. Und die Menschen haben in ihrem Gewissen schon ein Zeugnis von Gott darüber, wenn sie wirklich ehrlich sind mit sich selbst. Unser Gewissen bezeugt uns, dass es einen heiligen Gott gibt, jemand, der einen wunderbaren heiligen Standard in unser Leben, in unser Herz reingelegt hat. Aber es gibt uns auch Zeugnis, dass wir den Standard nicht gehalten haben, dass wir schuldig sind und getrennt sind von dieser Person. Wenn Leute wirklich ehrlich sind, dann werden sie übereinstimmen damit. Ja, ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Erlöser. Dritte, was wir Menschen weitergeben können, ist, dass wir uns nicht selber retten können. Dass wir uns nicht selbst zurückverdienen können zu Gott. Aber dann die frohe Botschaft, Das vierte ist, dass Gott das für uns getan hat, was wir nicht selber tun können. Dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und dass er dieses perfekte, heilige, sündenlose Leben gelebt hat, was wir nicht leben können. Und dass er dann am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Schuld. Er, der Schuldlose, für uns die Schuldigen an unserer Stelle. Und wenn wir das im Glauben für uns annehmen, das ist der fünfte Punkt, wenn wir das im Glauben für uns annehmen, wird es wirksam für uns persönlich. Wenn wir Buße tun und umkehren von unserem Unglauben, von unserer Selbstgenügsamkeit und zu Jesus sagen, Jesus, rette mich. Ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast und ich nehme das an für mich im Glauben. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gegeben hat, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird und das ewige Leben hat. Das ist die frohe Botschaft. Dürfen wir weitererzählen. Ist eine einfache Botschaft. Es ist eine gute Botschaft, die wir erzählen dürfen. Es ist eine Botschaft, die alle hören müssen. Und es ist eine Botschaft, nach der alle Menschen sich sehnen, tief in ihrem Herzen. Dieser Hunger im Herzen nach Vergebung und nach Gemeinschaft mit Gott. Weil dafür sind wir geschaffen. Und es ist eine Botschaft, die Jesus uns anvertraut hat. Hast du schon mal jemanden zu Jesus geführt? Und mit ihm gebetet? Es ist so eine Freude, das zu tun. So eine wunderbare Sache. Kennst du jemanden, der noch nicht gerettet ist? Kennst du jemanden, der Jesus noch nicht persönlich kennt? Hey, das ist deine Chance. Das ist deine Chance. Das ist kein Zufall, dass Gott dich in das Leben dieser Person gestellt hat. Du bist sein Botschafter. Du bist Jesu Gesandter. Du bist sein Mund, um die frohe Botschaft weiter zu sagen. Du bist seine Hände, um diese Menschen zu lieben, praktisch seine Liebe weiterzugeben. Und du bist ausgesandt von ihm. Matthäus 28 lesen wir, dass Jesus seine Jünger ausgesandt hat und gesagt hat, geht hin in alle Welt und verkündigt diese frohe Botschaft allen Menschen. Wie die Leute reagieren auf die gute Nachricht, wie sie sich entscheiden, das ist ihre Sache. Das liegt nicht in unserer Hand, das ist nicht deine Verantwortung. Aber deine und meine Verantwortung ist, dass wir hingehen und dass wir es weitersagen. Das ist ein Vorrecht. Das ist eine Freude, dass wir das tun dürfen. Wenn wir da erstmal reinkommen, einfach von Jesus zu erzählen. Das ist ganz natürlich in unserem Leben, ist eine wunderbare Sache. Traurig ist die Statistik, die uns sagt, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Christen dem wirklich nachkommt. Dass es viele Christen gibt, die noch nie jemanden zu Jesus geführt haben, noch nie weitergesagt haben. Aus Menschenfurcht, aus Gleichgültigkeit, was immer. Aber überlegt euch mal, was für einen Einfluss wir haben können, wenn wir treu sind, jeder Einzelne. Überlegt euch mal. Grünstadt in unserer Stadt leben ungefähr, wie viele Leute? 15.000 ungefähr, geschätzt. Okay, wir sind ungefähr 40 Leute, 40 Erwachsene bei uns in der Gemeinde. Überlegt mal, wenn jeder von uns nur zwei anderen Menschen von Jesus erzählt, die ihn noch nicht kennen. Ist es machbar? Denkst du, zwei Leuten von Jesus erzählen? Das packst du, oder? Denkst du, du kannst es? Okay, überlegt euch mal. Nimm an, du erzählst morgen zwei Leuten von Jesus und die bekehren sich wirklich. Und die gehen dann hin und erzählen am nächsten Tag wieder jeder zwei weiteren Leuten von Jesus. Wisst ihr was, in 8,5 Tagen bis zur Bibelstunde nächste Woche wäre ganz Grünstadt eine christliche Stadt. Wir werden alle Jesus kennen. Wir werden alle gerettet und auf dem Weg in den Himmel. Wäre das nicht der Hammer? Okay, ist ein bisschen idealistisch gedacht, das Ganze. Aber ich möchte, dass ihr seht, dass deine Treue im Kleinen zählt. Du kannst einen Unterschied machen. Wenn jeder von uns nur zwei Leuten von Jesus erzählt und die wieder zwei Leuten, dann haben wir, wenn es wirklich so perfekt läuft, ein bisschen mehr über einer Woche unsere ganze Stadt erreicht für Jesus. Das ist machbar, oder? Ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch herausfordern, zwei Leuten von Jesus zu erzählen, die Gott in dein Leben gestellt hat. Das ist eine wunderbare Sache. Aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin zu schüchtern, ich bin kein guter Redner. Hier, guck mal hier, Vers 7 weiter. Er gab ihnen Vollmacht. Die Jesus beruft, die rüstet er auch zu. Du musst ja keine Sorge machen. Jesus wird dich immer zu rüsten für das, wozu er dich beruft. Er wird dir das geben, was du brauchst, wenn du seinen Willen tun willst. Die Wahrheit ist, er hat dich schon zugerüstet durch seinen Heiligen Geist, der in deinem Herzen wohnt. Vers 8, und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen sollten, als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden. Und zieht nicht zwei Unterkleider an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Also er sagt ihnen, nehmt nichts mit außer einen Stab und Schuhe. Keine Tasche, um irgendwie zu betteln oder zu schnorren. Kein Geld, keine zwei Unterkleider, keinen zweiten Satz Unterwäsche. Was Jesus hier im Prinzip sagt, ist, Leute, reist mit leichtem Gepäck. Jesus wollte nicht, dass seine Jünger selbstgenügsam werden, sondern dass sie von ihm abhängig bleiben. Ich will auch, dass wir von ihm abhängig bleiben. Und wisst ihr was, unser materielles Zeug, das kann zu einem Klotz an unserem Bein werden. Ich möchte euch Christen ermutigen, ein einfaches Leben zu leben. Dass wir nicht Materialisten werden. Wer viel Zeug anhäuft, der hat auch viele Sorgen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht so leben wie die Welt. Dass nicht jedes Mal, wenn wir eine Lohnerhöhung kriegen oder ein höheres Einkommen haben, dass wir dann automatisch unseren Lebensstandard erhöhen. Ein größeres Haus und ein größeres Auto und ein zweites und ein drittes und ein viertes Auto. Wenn du das brauchst, weil du Kinder hast und deine Familie wächst, hey, dann ist es gut, preisen Herrn. Wunderbare Sache. Aber wenn du es nicht brauchst, warum willst du dir das antun? Warum das Zeug aufreifen? Wir sind nur Durchreisende in dieser Welt. Das ist nicht unser Zuhause. Bin nicht irgendeinen Klotz an dem Bein. Ich sehe es, es gibt so viele Menschen, die eigentlich über dem leben, was sie sich leisten können. Oder zumindest am absoluten Maximum leben. Den Lebensstandard so erhöhen, dass sie ihre ganze Zeit, ihre ganze Energie dafür aufwenden müssen, nur um diesen Standard jetzt zu halten. Und vernachlässigen dann vielleicht ihre Familie dabei und es bleibt keine Zeit, keine Ressourcen mehr über, um ins Reich Gottes zu investieren. Hey, es ist ein Segen, wenn du zufrieden sein kannst mit dem, was du hast. Wenn du sagen kannst, ich brauche eigentlich kein drittes Auto. Ich kann einen Missionar unterstützen. Stattdessen. Ich muss den nächsten Karrieresprung nicht mitmachen. Ich habe lieber Zeit für meine Familie. Für Gemeinde. Und ich sage nicht, dass wir arm sein müssen. Du kannst reich sein und ein einfaches Leben führen. Es gibt nicht viele, die das können. Aber ich kenne einige. Pastor Chuck ist ein Beispiel dafür. Weil eine Hälfte seines Lebens arm wie eine Kirchmaus. Und dann hat er relativ viel geerbt und ist eigentlich ein reicher Mann heute. Aber trotzdem ist er einfach geblieben. Er ist nicht umgezogen. Er fährt noch immer gebrauchte Autos. Aber er unterstützt selbst persönlich unzählige Missionare. Und er ist fähig, seine Enkelkinder zu segnen mit großzügigen Geschenken. Das ist eine wunderbare Sache. Es wäre einem Pastor Chuck unangenehm, wenn er wüsste, dass wir drüber reden. Aber einfach als Vorbild. Es ist eine wunderbare Sache, wenn wir durch einen einfachen Lebensstil fähig sind, andere zu segnen und anderen zu geben. Weil darum geht es in unserem Leben. Es geht um Geben und nicht um Nehmen. Das ist das Geheimnis für ein glückliches Leben. Die Welt hat das noch nicht kapiert. Wenn du glücklich sein willst, dann sei nicht einer, der immer nur nimmt und sich um sich selbst dreht, sondern sei einer, der gibt. Da wirst du Glück finden, da wirst du Zufriedenheit finden, wenn wir für Gott leben und für andere. Das ist so wunderbar befreiend. Vers 10. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Sucht nicht nach einem besseren Quartier. Wieder seid zufrieden mit dem, womit der Herr euch versorgt hat. Es geht nicht um Nehmen, sondern es geht um Geben. Das ist, worum es im Dienst geht. Dass wir ein Segen sind für andere. Nicht, dass wir uns selbst bereichern. Dem Herrn missfällt diese Tendenz, die es in manchen christlichen Kreisen gibt, wo die Leiter versuchen, sich auf Kosten der Gemeinde zu bereichern. Und wird dann noch geistlich gedeutet. Dieses Name it and claim it, faith and ich habe Glauben, deswegen bin ich reich. Und wenn du gesegnet sein willst, dann schick mir dein Geld. Christus Heidelberg hat mir gestern erzählt, dass sie irgendwo ein Gebäude angeschaut haben in Heidelberg, wo eine andere Gemeinde sich trifft. Und das war so eine Gemeinde. Und die hatten einen Parkplatz vor der Eingangstür für den Pastor reserviert für seinen Jaguar. Was für eine Verschwendung von Finanzen. Was für eine Verschwendung von den Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat. Weißt du, wie viele Missionare du unterstützen könntest in Indien für diesen Jaguar? 1000 vielleicht? Leute, sollte ich jeden Verstand verlieren und solche Allüren kriegen, dann gebe ich euch heute die Erlaubnis, mich in den Hintern zu treten, dass ich wieder zum rechten Sinn komme. Es geht um Geben, nicht um Nehmen. Ja, die Bibel sagt, der Arbeit ist seines Lohnes wert. Auch das ist ein biblisches Prinzip. Aber mich widert es an, wenn geistliche Leiter versuchen, ihre Herde auszunehmen. Das ist nicht in Gottes Sinn. Und die versuchen, über dem Standard der Leute zu leben, denen sie dienen. Vers 11, und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Wenn die Juden in einem heidnischen Gebiet waren und dann wieder rausgegangen sind aus diesem Gebiet, Heiden waren für sie unrein, dann haben sie den Staub ausgeschüttelt von ihrem Gewand und von ihren Füßen, wenn sie wieder auf jüdischen Boden getreten sind. Die wollten nicht mal den Staub mitnehmen von den Heiden. Und wenn die Apostel das getan haben, dann war das ein Zeichen des Gerichts für diese Stadt. Ein Zeichen, wo sie gesagt haben, ihr seid verloren wie die Heiden. Weil wir haben euch die gute Nachricht gebracht, aber wenn ihr Jesus ablehnt, dann bringt ihr Gericht über euch selbst. Und sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Gott hat sie mächtig gebraucht. Und ich bin mir sicher, das war das Abenteuer ihres Lebens. Und das will Gott auch in deinem Leben tun. Wenn du hier bei der Tür rausgehst, dann betrittst du dein Missionsfeld. Und Gott will dich gebrauchen. Bist du bereit? Lass uns beten. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns herausforderst, dass du uns ermutigst. Und Jesus, rüste uns zu. Rüste uns zu, deine Zeugen zu sein. Jesus, ich möchte besonders für die beten, wenn jemand hier ist, der noch nie einen anderen Menschen zu dir geführt hat. Ich möchte beten, Herr, dass du gerade die stärkst und ermutigst und dass du ihnen offene Türen schenkst. Herr, dass sie diesen Segen und diese Freude erfahren dürfen, anderen Menschen zu dir zu bringen. Und sie sehen, wie diese Last der Sünde abfällt. Und nun vor einem belasteten, ein Freier wird. Und diese Freude zu sehen im Gesicht von Menschen, das ist so wunderbar zu erfahren. Ich bitte dich, Herr, dass jeder von uns diese Erfahrung machen kann. Und ich danke dir, dass du mit uns bist. Dass wir nicht aus eigener Kraft wursteln müssen irgendwie, sondern dass du durch uns wirkst und in uns wirkst. Dafür sind wir dir so dankbar, Herr. Wir lieben dich, wir danken dir. Geh mit uns, wenn wir jetzt rausgehen, um Licht zu sein für dich. Darum beten wir in deinem Namen. Amen.